Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
Der Grund, warum so viele Menschen Angst haben vor diesen aktuellen Weltuntergangsszenarien, das ist wirklich der, dass die meisten Menschen zu wenig Ahnung von Wissenschaft allgemein, Astronomie im Speziellen haben.
Untergangsszenarien.
Man kann profitieren von Untergangsszenarien, man kann sie aber natürlich auch nochmal bewusst herbeiführen, eben aus dem Gewinnmotiv.
Propheten und Profiteure.
Wir haben hier eine Gemengelage von Ängsten, Lüsten, die Lust an der Katastrophe, Profiten, Kommerzialisierung, Auswertung. Und das ist unsere Aufgabe, ein bisschen das zu analysieren.
Ein Bericht vom 20. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Martin Bernhofer.
Der für den 21. Dezember angekündigte Weltuntergang ist eine Spekulation ohne wissenschaftliche Fundierung. Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher und ökonomischer Krisen verbindet sich das magische Datum 2012, aber auch bei Menschen, die nicht zu Verschwörungstheorien neigen, mit realen Befürchtungen und Erwartungen. Untergangsszenarien kehren periodisch wieder. Der Bogen spannt sich von der Apokalypse in den Weltreligionen über kosmische Kollisionen bis zu möglichen Endzeitszenarien der modernen Wissenschaft. Prognosen und Prophezeiungen vom Ende der Welt lösen Ängste aus. Die spekulative Lust am Untergang beflügelt aber auch in modernen Gesellschaften die Fantasien. Vorstellungen vom Weltuntergang gehören offenkundig zu den grundlegenden Erzählmustern unserer Zivilisation. Welche Auswirkungen haben Untergangsvorstellungen auf unser Selbstverständnis? Brauchen Gesellschaften diese Szenarien des Untergangs, um zu überleben? Oder ist damit auch eine Endzeit der Vernunft verbunden? Darüber wurde in der vergangenen Woche im Ernst-Mach-Forum diskutiert.
In Deutschland ist die Faszination der Apokalypse ungebrochen.
Der Literaturwissenschaftler Klaus Fondung hat festgestellt, dass nach dem Erdbeben von Fukushima das Etikett Apokalypse in Deutschland, in den Medien und in der politischen Sprache besonders verbreitet war.
In der Woche nach dem Erdbeben in Japan am 11. März des vergangenen Jahres eröffnete die Zeitschrift Stern ihre Titelgeschichte mit 15 doppelseitigen Fotos von den unfassbaren Zerstörungen, von eingestürzten Häusern, Bränden, Überflutungen, aufs Land gespülten Schiffen, Fotos von endlosen Trümmerlandschaften, von obdachlosen, weinenden und toten Menschen und von der Rauchwolke über dem Atomkraftwerk Fukushima. Über dem ersten Foto stand in großen Lettern über beide Seiten hinweg die Apokalypse. Auch andere Presseorgane, von der Bildzeitung bis zum Spiegel, benutzten das ominöse Wort, ebenso wie viele Politiker. Sogar die Bundeskanzlerin Angela Merkel vertrat die Meinung, die Katastrophe besitze ein geradezu apokalyptisches Ausmaß.
Apokalypse meint Untergang und Vernichtung. Damit werden Vorstellungen von einem Ende der Welt verbunden. In diesem Zusammenhang weckt der Begriff aber eher fragwürdige Assoziationen, meint Klaus Fondung.
Die Schrift, die der abendländischen Tradition apokalyptischen Denkens den stärksten Anstoß gab und zugleich den Begriff bereitstellte, der in unserer Zeit fast zum Schlagwort geworden ist, prophezeite tatsächlich den Untergang der Welt. Diese Schrift ist die Offenbarung des Johannes. Sie beschreibt den Untergang in grandiosen und grauenvollen Bildern, in Bildern von Erdbeben, Feuer, das vom Himmel fällt, Überflutungen, vergifteten Wassern. Das Erdbeben in Japan, die Tsunamiflut, Explosionen im AKW Fukushima, die radioaktive Verseuchung des Bodens, des Grundwassers und des Meeres konnten sehr wohl Erinnerungen an die Prophezeiungen der Offenbarung wecken. Und die Sprachbilder, die zur Beschreibung der Katastrophe in Japan benutzt wurden, ähnelten fast zwangsläufig denen der Offenbarung. Erdbeben und Tsunami sind Naturgewalten. Die Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima hingegen ist von Menschen zwar in diesem Fall nicht direkt verursacht, aber doch fahrlässig in Kauf genommen. Man sollte also die zerstörerischen Naturgewalten und die letztlich von Menschen gemachte Katastrophe nicht unter der Bezeichnung Apokalypse in einen Topf verrühren. Die Rede von der Apokalypse jedenfalls ist nicht tauglich. angemessen über die Katastrophe zu sprechen. Sie weckt fragwürdige Assoziationen, unterstellt Gemeinsamkeiten, die es nicht gibt, und verschleiert die tatsächlichen Probleme.
Der Astronom, Buchautor und erfolgreiche Wissenschaftsblogger Florian Freistetter verweist darauf, dass religiöse und esoterische Weltuntergangsmythen zunehmend durch pseudowissenschaftliche Katastrophenszenarien ersetzt werden. Das bietet aber auch die Möglichkeit für Aufklärung und Korrekturen.
Wenn es um Weltuntergangsszenarien geht, die uns in letzter Zeit betreffen, von wegen Sonnenstürmen, Polsprüngen, Planeten, die kollidieren, oder auch andere Geschichten, wie zum Beispiel die schwarzen Löcher, die nämlich in Teilchenbeschleunigern erzeugt werden. Das sind alles Katastrophenszenarien, die auf tatsächlich realen wissenschaftlichen Grundlagen beruhen. Und in der Hinsicht ist das ein Vorteil, denn diese Sachen braucht man nicht glauben, die kann man wirklich rational, wissenschaftlich untersuchen, überprüfen und feststellen, ob sie richtig sind oder nicht.
In seinem Buch Gravum, ein Plädoyer für den Weltuntergang, hat Florian Freistetter ausgeführt, wie viel wir kosmischen Katastrophen zu verdanken haben.
Vor 4,5 Milliarden Jahren ist die Erde tatsächlich mit dem anderen Planeten zusammengestoßen. Das war eine Katastrophe, da ist die Erde fast komplett zerstört worden. Aber diese Katastrophe hat dazu geführt, dass der Mond entstanden ist. Und ohne den Mond gäbe es heute keine stabilen Jahreszeiten, kein stabiles Klima. Ohne den Mond gäbe es uns heute nicht. Jeder Asteroid, der eingeschlagen ist auf der Erde, hat ein kleines bisschen gefrorenes Wasser mitgebracht und so hat sich im Laufe der Zeit das Wasser auf der Erde angesammelt.
Ulrike Schießer ist Psychologin, Psychotherapeutin und Mitarbeiterin der österreichischen Bundesstelle für Sektenfragen. Ihre Erfahrungen aus der Beratung Betroffener und ihrer Angehörigen zeigen, dass es auch ohne reale Anzeichen eines Weltuntergangs viele Menschen gibt, die in der Angst vor einer als durchaus real empfundenen Katastrophe leben.
So eine Anfrage kann zum Beispiel lauten: Meine Tochter kündigt ihre Bankkonten auf, wechselt das Geld in Goldbarren, hat ihren Job gekündigt und zieht sich gemeinsam mit einer Gruppe zunehmend zurück, hat große Angst und versucht auch uns als Familie dazu zu bringen, ebenfalls Vorsorge zu treffen, ebenfalls dieser Gruppe beizutreten, damit wir zu denen gehören, die das überleben werden. Oder jemand erklärt mir, ich bin jetzt einer Gruppe beigetreten und wir versuchen, möglichst viele auch zu finden, möglichst viele zu überzeugen. Ich mache mir große Sorgen um meine Kinder. Wir haben eine Hütte in Tirol gekauft und bereiten uns vor. Wir machen Survival-Trainings, lagern Lebensmittel ein im Keller und richten uns ein, weil es kommt garantiert die große Katastrophe.
Weniger die Angst vor einem echten Weltuntergang, sondern die Furcht vor einem möglichen Zusammenbruch der Wirtschaft dominiert heute bei vielen Menschen, hat Ulrike Schießer beobachtet.
Also diese Euro-Krise, die scheint die meisten Ängste zu füttern. Es gibt Menschen, die haben wirklich Angst, und es gibt eine noch größere Gruppe, die zumindest so ein Unbehagen hat. Die kommen dann und sagen, da schreiben so viele Menschen darüber, da gibt es so viele Bücher, da muss doch was dran sein. Diese Menschen wieder gehen oft ins Internet und suchen dort selbsternannte Experten, Expertinnen und bleiben oft auch unter sich. Also die suchen dann auch eher Gleichgesinnte. Dadurch werden auch diese Meinungen noch einmal verstärkt, noch einmal radikalisiert.
Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler und Kreativitätsforscher Karl-Heinz Brodbeck verweist darauf, dass es in der Geschichte der Ökonomie zahlreiche Untergangsszenarien gegeben hat. Nach aktuellen Umfragen verbinden heute viele Menschen, vor allem mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, eine besondere Bedrohung.
Erstens haben wir ökonomische Zusammenbrüche ja tatsächlich schon mehrfach erlebt. Wir haben 1929, wir haben die große Depression erlebt, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg Inflation erlebt. Und wenn man den Blick ein bisschen aus Europa rauswirft, dann haben wir sehr, sehr viele Staatspleiten beobachtet. Es ist also durchaus eine sehr gut begründete Vermutung, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Zusammenbruch eines Staates nicht null ist. Während man das Erscheinen des Planeten X wahrscheinlich auf Wahrscheinlichkeit Null heruntersetzen kann, aus astronomischen Gründen.
Das Problem der Ökonomie sieht Karl-Heinz Brodbeck gerade im Licht aktueller Krisenerscheinungen vor allem darin, gültige Prognosen zu liefern und sich von ungültigen Annahmen zu trennen.
Eine sichere Prognose kann ich Ihnen abgeben. Die nächste Prognose wird wieder eine Fehlprognose sein. Also Ökonomie ist gerade keine prognostische Wissenschaft. Und diese Illusion der Berechenbarkeit herrschte die letzten 30 Jahre. Das kam aus Chicago her durch Finanzmarktmodelle. Und genau das ist 2008 wirklich auch inhaltlich und begrifflich kollabiert. eigentlich steht die ökonomische Wissenschaft vor einem Scherbenhaufen. Dennoch gab es Untergangsprognosen, als die Ökonomie noch eine historische Wissenschaft war. Marx hat den Untergang des Kapitalismus vorausgesagt. Man hat geglaubt, dass der Zins historisch sinken müsse und sich der Kapitalismus deshalb gleichsam an Energie von selbst erschöpft. Noch der wichtigste Ökonom im 20. Jahrhundert, John Maynard Keynes, hat das geglaubt, dass dann sozusagen die Geldgier von selbst stirbt, mangels Masse. Das war die große Hoffnung. Was wir erlebt haben, ist genau das Gegenteil. Ein winziges Beispiel, wenn Sie den republikanischen Präsidentschaftskandidaten in den USA, Mitt Romney, anschauen. Der war über viele Jahre CEO bei Bain Capital. Die haben in einem Jahr 95% Rendite gemacht. Das ist also keine, auch nur mit irgendeinem menschlichen Maßstab mehr, ermessbare Größenordnung. Allerdings sollten wir auf die strukturellen Verzerrungen in der Wirtschaft hinweisen. Und insofern glaube ich, dass in diesem Sinn, in Anführungszeichen, Katastrophenszenarien der Ökonomie eine heilsame und politisch heilsame Wirkung haben könnten.
Hartmut Zinser ist Religionswissenschaftler in Berlin und Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Er hat beobachtet, dass in der Geschichte der Religionen apokalyptische Szenarien in Situationen auftreten, in denen Gott oder Götter ihr Versprechen, den Menschen Heil und Erlösung zu bringen, nicht erfüllt haben.
Viele Menschen verlassen dann ihre Götter. Was hilft mir ein Gott, der mich nicht schützt? Suchen neue oder lassen alle Hoffnung fahren und kommen ohne solche Bilder aus. Einige aber suchen eine Erklärung dafür, dass Gott sie verlassen hat und finden sie darin, dass die Menschen Gottes Gebote nicht gehalten haben und einer Reinigung bedürfen. Weltuntergangsfantasien stellen eine Antwort auf die Frage dar, warum Gott die Seinen verlassen hat und sie in der Welt leiden müssen. Oder warum eine Lehre nicht angenommen wird. Die Menschen, soweit sie sich nicht doch noch zu der neuen Lehre bekehren und ihr Leben ändern, sollen durch die Unterweltskatastrophe bestraft und die Welt vom Bösen gereinigt werden.
Ein Nährboden für Weltuntergangsfantasien sind auch enttäuschte Hoffnungen, denen in Religionen Ausdruck verliehen wird. Apokalyptische Vorstellungen, so Hartmut Zinser, finden sich vor allem bei Religionen, die sich in einer Minderheitssituation befinden. Diese wird als Auserwähltsein umgedeutet und damit für ihre Anhänger erträglich gemacht.
Die Drohung mit dem Weltuntergang richtet sich immer gegen die anderen, die Mehrheit. Die Mehrheit wird auch im Weltuntergang gerichtet. Die Verkünder und ihre Anhänger werden irgendwie gerettet. Und sei es wie bei den neuesten Weltuntergangsszenarien zum Wechsel des letzten Jahrtausends durch plötzlich auftauchende Raumschiffe. Die Drohung enthält ein großes Quantum an Aggression, die egoistisch sich gegen die Gruppe selber richten kann, so Heaven's Gate, Sonnentempler und andere, die dann kollektiv Selbstmord begeht. In anderen Fällen gegen andere und kann dann zu Anschlägen auf völlig Unbeteiligte wie der Sarin-Anschlag in der Tokioter U-Bahn 1995 führen. Apokalypse-Fantasien können dann zur Legitimierung der Aggressionen dienen. Auf jeden Fall wird den Nicht-Anhängern ein grässliches Ende verkündet. Die klassischen Topper der Endzeitverkündigungen, Naturkatastrophen, Kriege, Hungersnöte und so weiter, werden heute durch Börsencrash, Verfall des Sozialsicherungssystems und so weiter modernisiert. Wie auch die Rettung durch Guten, durch Extraterrestrische. Wie in allen Lehren eines nahen Weltuntergangs werden die Ängste der Menschen geschürt. Die Verkündern scheinen eine Lust an den für andere vorhergesagten Katastrophen zu haben. Sie selber aber betrachten sich als gerettet.
Neureligiöse Gruppen und Sekten versprechen häufig die Lösung von Problemen ihrer Anhänger. Sie gewinnen dadurch an Zulauf. Wenn Fantasien einer Apokalypse auftauchen, kann man das auch als Eingeständnis und Reaktion auf das Scheitern der verkündeten Heils- und Erlösungsvorstellungen interpretieren. Hartmut Zinser.
Man könnte in solchen Gruppen von einem moralischen Größenwahn sprechen, der dann in den aggressiven Größenfantasien des Untergangs seine Entsprechung erhält. Die ursprünglichen Größenfantasien, die in einem universalen Heilsanspruch für die ganze Welt einen Ausdruck fand, zeigt sich dann auch in der Katastrophe, die beim Scheitern des Heilsanspruchs auftaucht. Es muss dann schon ein Weltuntergang sein. Es scheint sich hier ein Reaktionsmechanismus zu zeigen. Wenn schon keine Erlösung zu haben ist, dann wenigstens eine Apokalypse kosmischen Ausmaß.
Auch politische Strömungen, Ideologien und Parteien greifen auf apokalyptische Erklärungsmuster zurück, um ihre Anhänger zu mobilisieren und eigenen Heilsversprechen Nachdruck zu verleihen. Der Literaturwissenschaftler Klaus Fondung:
Das beobachten wir in der Neuzeit, wenn eigentlich apokalyptische Erklärungsmodelle sich von ihren religiösen Wurzeln getrennt haben und sich mit politischen Ideologien verbinden. Zunächst muss man natürlich noch einmal unterstreichen, dass die Apokalypse ja ursprünglich eine Erlösungsvision ist, nicht nur eine Untergangsvision. Es wird zwar vom Untergang gesprochen, aber der Untergang ist nur eine Durchgangsphase. Die alte, verdorbene Welt muss zerstört werden, damit eine neue, eine bessere, womöglich vollkommene gegründet werden kann. Und wenn das nun sich im säkularen Gewand darstellt, nicht, und man das dann eben selbst in die Hand nimmt, die alte Welt und den bösen Feind, nicht, der das Verderben verschuldet hat, zu eliminieren und eine vollkommene zu schaffen, dann kann man sich sehr gut vorstellen, nicht, mit welchen politischen oder ideologischen Gehalten sich das füllen kann.
In der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts hat sich dieser Mechanismus besonders verhängnisvoll ausgewirkt. Lässt sich doch das Weltbild des Nationalsozialismus auch als säkulare politische Apokalypse interpretieren?
Das ist natürlich eine Autosuggestion. Nicht, man sei unterdrückt gewesen, nicht Hitler in Mein Kampf, schon Anfang der 20er Jahre. Das Weltjudentum, die Rote Internationale, die Goldene Internationale sind eine Bedrohung für die armen, jetzt noch unterdrückten arischen Völker, vor allem natürlich die Deutschen, die ja auch im Ersten Weltkrieg und mit dem Schandfrieden von Versailles unterdrückt worden sind. Und sie müssen sich nun wehren. Sie müssen als Minderheit schauen, dass sie das Übergewicht bekommen und den bösen Feind der Menschheit, so nennt Hitler in Mein Kampf die Juden, der böse Feind der Menschheit, das ist eine apokalyptische Vokabel, nicht? Er muss eliminiert werden, damit Erlösung gebracht werden kann. Und die Erlösung ist natürlich eine judenfreie Welt, nicht? Also Hitler selbst als messianische Gestalt, nicht? Also es ist natürlich nicht mehr Gott, der eingreift in die Geschichte, wie das in der Offenbarung des Johannes der Fall ist oder im Buch Daniel im Alten Testament, sondern die Aufgabe ist den Menschen selbst gegeben, das Heft in die Hand zu nehmen und den bösen Feind zu vernichten und eine neue Welt zu schaffen.
Untergangsszenarien garantieren größere Aufmerksamkeit und steigern die Wirkung der eigenen Botschaften. Das gilt nicht nur in der Politik, sondern auch auf dem Gebiet der Pseudowissenschaften, die sich wachsender Konjunktur erfreuen. Der Astronom Florian Freistetter:
Wenn man sich ansieht, was für Leute da Informationen unter Anführungszeichen über diese Weltuntergangsgeschichten verbreiten, in Büchern, im Internet, dann sind das meistens Leute, die damit einen gewissen Profit verbinden wollen. Da warnen Leute vor der bösen Strahlung, die der Sonnenwind uns bringt und das Magnetfeld, das sich verändert und Veränderungen, die das in unserem Gehirn hervorrufen wird. Und gleichzeitig verkaufen sie für ein paar tausend Euro irgendwelche Geräte, mit denen man solche magnetischen Manipulationen dann wieder aufheben kann. Oder Leute erzählen auf ihren Internetseiten, wie schlimm die Katastrophe nicht werden wird. Und gleichzeitig bieten sie für ein paar tausend Euro jedes Wochenende Survival-Seminare an.
Der Weltuntergang ist die größtmögliche aller Katastrophen, mit der maximale Aufmerksamkeit erzielt werden kann. Fundierte wissenschaftliche Informationen, die zur Aufklärung beitragen könnten, haben es in dramatisierten Situationen besonders schwer, wahrgenommen zu werden.
Das heißt, man muss wirklich die Öffentlichkeitsarbeit nicht nur auf dem klassischen Weg von Pressemitteilungen, wir haben dies und das entdeckt, sondern man muss wirklich aktiv auch auf genau solche pseudowissenschaftlichen Themen eingehen, wo viele Wissenschaftler heute noch ein bisschen Berührungsängste haben.
Informationen über falsche Prophezeiungen und inszenierte Untergangsszenarien werden ausreichend verfügbar, meint die Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schießer. Nicht ein Informationsdefizit, aus dem sich Ängste ergeben, ist also das Problem. Weltuntergang ist auch ein attraktives Konzept.
Für eine Gruppe ist es, wenn sie so ein Enddatum haben, immer etwas, was die Gruppe zusammenschweißt. Sie können sagen, jetzt steht es bevor, jetzt müssen sie aktiv werden. Spenden Sie. Das Interessante ist ja, dass in weltanschaulichen Gruppen es immer eine Erlösungsmethode, Idee gibt. Und wer bei uns ist und wer mitmacht und wer besonders gut mitmacht, das sind diejenigen, die überleben werden.
Im neuen Supermarkt der Spiritualität versuchen einzelne Gruppen durch Prophezeiungen und Schüren von Weltuntergangsängsten besondere Aufmerksamkeit zu erzielen. Die Hoffnung für etablierte Kirchen, auf diesem Markt durch eigene Angebote zu punkten, beurteilt der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser skeptisch.
In Deutschland sinkt seit 1945 die Kirchenmitgliedschaft konstant. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 60%. Den neuen religiösen Bewegungen und so weiter ist es nie gelungen, über die zu Beginn des letzten Jahrhunderts schon vorhandenen 0,3% der Bevölkerung hinauszukommen.
Viele Menschen fühlen sich heute mit ihrem Bedürfnis nach Sinnsuche und Orientierung alleingelassen, meint Hartmut Zinser.
Sie wollen ihre Religion selber gestalten, können es aber zugleich nicht und sind zum Beispiel mit der Aufgabe konfrontiert, dass es objektiv keinen Sinn mehr gibt oder wird nicht verkündet oder wird nicht garantiert. Selbst die Kirchen machen das nicht mehr. Und sie sind eigentlich seit Nietzsche dazu aufgerufen, sich den Sinn und Zweck ihres Lebens selber zu setzen. Das schaffen sie nicht. Und in diesen Situationen mag sich das Ganze dann psychologisch für manche steigern, dahingehend in den Untergang.
Bei vielen Menschen führt die wachsende Komplexität des modernen Lebens zu Ängsten, die sich zu Untergangsfantasien steigern können. Auf dem Gebiet der Wirtschaft tragen die fehlende Transparenz und Vorhersagbarkeit wirtschaftlicher Prozesse nicht nur zur Verunsicherung, sondern auch zu selbst herbeigeführten Krisen und Katastrophenszenarien bei, meint der Ökonom Karl-Heinz Brodbeck.
An der New Yorker Börse werden 70% von Computern gehandelt. Die werden von ganz, ganz wenigen Firmen beherrscht. Was tun die? Ja, die drücken die Kurse, das sogenannte High-Frequency-Trading, im Millisekundenbereich und zocken dann alle Pensionskassen, Lebensversicherungen und alle anderen ab. Das heißt, wir bezahlen dafür. Das ist eine schleichende Apokalypse, wenn man so will. Denn diese inzwischen schon gegeneinander konkurrierenden Computer werden irgendwann einmal eine seltsame Resonanz zeigen und dann bricht das ganze System zusammen. Wenn weltweit noch Derivate, das sind abgeleitete Finanztitel, in Höhe des 12-fachen des Weltbruttoinlandsproduktes unterwegs sind, in Schattenbanken und im Banksystem, dann können Sie sich vorstellen, dass diese 12-fachen Schulden dessen, was real da ist an Wirtschaftsleistung, dass die nicht ohne einen großen Krach entwertet werden können. Ich weiß nicht, wie es passiert, aber ich weiß, dass es passieren muss, weil sich Schulden immer historisch aufgelöst haben. Auf solche Katastrophen, in Anführungszeichen, Szenarien sollten wir gucken. Da sitzen nämlich Leute dahinter, die sie initiieren. Und wir können vielleicht politisch dann noch Einfluss nehmen, dass man mehr reguliert und sowas verhindert.
Das Postulat der Aufklärung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sieht der Astronom Florian Freistetter auch im Umgang mit Weltuntergangsfantasien nicht überholt. Seine Hoffnung?
Dass man nämlich diese ganzen Geschichten nehmen kann, die schon die Aufmerksamkeit der Menschen haben und diese Geschichten benutzen kann, um anhand dieser Szenarien über echte Wissenschaft sprechen kann, über echte Ergebnisse sprechen kann und so die negative Faszination der Menschen am Weltuntergang benutzen kann, um eine positive Faszination für die Wissenschaft zu erzeugen.
Die Psychologin Ulrike Schießer rät dazu, Weltuntergangsszenarien für ein kreatives Gedankenspiel zu nutzen.
Wenn Sie persönlich profitieren möchten von diesen apokalyptischen Ideen, dann lassen Sie sich einmal ein auf dieses Gedankenspiel, was wäre, wenn ich nur mehr ein Jahr zu leben hätte? Oder vielleicht wirklich bis 21. Dezember. Was in Ihrem Leben müssten Sie dann ändern? Was würden Sie ändern? Und sind Sie aber vorsichtig, wenn jemand anderer Ihnen Antworten gibt auf diese Frage?
Wenn der 21. Dezember, wie zu erwarten ist, ohne einen nennenswerten Weltuntergang vorübergegangen ist, wird das vielleicht einen gewissen Verschleiß, aber kein Ende apokalyptischer Fantasien bedeuten. Die kritische Auseinandersetzung mit Untergangsszenarien könnte aber auch Alternativen aufzeigen und damit Veränderungen einleiten. Davon würde dann auch die Gesellschaft profitieren. Der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser.
Untergang ist eine Denkblockade und ist es besser, von Veränderung, Transformation, Neuerung zu sprechen. Und das könnte produktiv sein. Die Darstellung dieser Veränderungen unter moralisierenden Kategorien des Untergangs, die blockiert uns eher, die Dinge, die änderbar sind, zu begreifen und auch wirklich anzugehen, als dass sie irgendwie hilfreich sind.
Untergangsszenarien. Propheten und Profiteure. Sie hörten einen Bericht vom 20. Ernst-Mach-Forum. Gestaltung Martin Bernhofer. Das Ernst-Mach-Forum ist eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Wiener Vorlesungen und der Ö1-Wissenschaftsredaktion. Morgen hören Sie in den Dimensionen das Quantenquartett, Teil 3. Hans Briegel, der Quanteninformationsphilosoph. Ein Porträt von Armin Stadler.